Ich habe mit 16 angefangen, die Pille zu nehmen. Nicht unbedingt, weil ich dachte, dass sie das beste Verhütungsmittel für mich ist. Sie wurde mir einfach von meiner Ärztin verschrieben. So geht das, glaube ich, vielen in diesem Alter. Die Pille war damals eben einfach das normalste Verhütungsmittel. Aber wenn ich an die Videos denke, die ich heute so auf Social Media sehe, wirkt das alles andere als normal.
Storytime, was die Antibabypille mit meinem Körper gemacht hat, Part 1.
Ich sage ja immer, dass ich es bereue, damals mit der Pille angefangen zu haben.
Zwar, ich habe die Pille, glaube ich, 5-6 Jahre genommen und ich hatte, weiß nicht, ob es von Anfang an war, aber ich hatte auf jeden Fall mehrere Jahre unnormale Bauchschmerzen.
Ich habe angefangen mit 14 die Pille zu nehmen und bin dadurch krank geworden.
Ich wollte aber unbedingt von den Hormonen wegkommen, weil ich vor allem das Gefühl hatte, dass es mein psychisches Wohlbefinden irgendwie beeinträchtigt.
Die Pille ist so ein Scheißdreck.
Das klingt schon echt heftig, finde ich. Und ich finde es auch völlig verständlich, dass das Angst machen kann. Deshalb schauen wir heute genau drauf, ob die Pille zu Recht einen so schlechten Ruf hat. Ich bin Katja und ihr hört Fucking Safe. Folge 2, die Pille. Kann man die überhaupt noch nehmen? Bevor wir so richtig loslegen, muss ich zwei Dinge loswerden. Erstens, mir ist bewusst, dass nicht jede Frau eine Gebärmutter und nicht jeder Mann einen Penis hat. Ich versuche mit meiner Sprache möglichst alle mitzunehmen. Wenn ich über Mann und Frau spreche, dann meine ich in diesem Podcast das biologische Geschlecht. Zweitens, dieser Podcast basiert auf individuellen Erfahrungen und ersetzt keine medizinische Beratung. Jede Verhütungsmethode hat Risiken und schützt nicht vollständig vor einer Schwangerschaft und schon gar nicht vor sexuell übertragbaren Infektionen. Weitere Infos in den Shownotes. In dieser Folge geht es um die Diskussion zum Thema Pille. Inzwischen verhüte ich mit einer anderen Methode. Das erzähle ich euch im Laufe des Podcasts noch genauer. Aber so ganz losgelassen hat mich das Thema nie. Auch weil viele meiner Freundinnen immer noch mit der Pille verhüten. Die Pille ist auf der einen Seite extrem umstritten, weil sie lebensgefährliche Nebenwirkungen haben kann. Auf der anderen Seite hat sie das Leben von vielen positiv verändert. Und sie kann bei einigen Mädchen und Frauen die Lebensqualität deutlich verbessern. In dieser Folge geht es darum, wie die Pille überhaupt im weiblichen Körper wirkt und wie ein Aufklärungsgespräch beim Arzt oder der Ärztin über Verhütung aussehen sollte. Vielleicht geht's euch so wie mir. Mit meinen Freundinnen spreche ich eigentlich schon immer über Verhütung und die Pille, aber mit den Männern in meinem Freundeskreis eigentlich überhaupt nicht. Deshalb haben wir einfach mal rumgefragt, ob ihnen eigentlich bewusst ist, was die Pille für Nebenwirkungen haben kann.
Ich glaube, das erste Mal verstanden oder begriffen, dass die Pille auch Nebenwirkungen hat, war, als meine damalige Partnerin mir das gesagt hat. Da ging es dann natürlich dann am Anfang der Beziehung darum, okay, wie verhüten wir? Und sie hat mir eben sehr deutlich gemacht, dass sie keine Pille nehmen wird. Ich hatte danach auch immer wieder Beziehungen oder eigentlich nur noch Beziehungen gefühlt, wo die Frau keine Pille nehmen wollte.
Bei den meisten hat sich dann doch herausgestellt, dass der ganze Körper wirklich spinnt. Also bei einigen kamen auch wirklich starke Depressionen vor, wo ewig lang nicht gewusst wurde, also woher das kommt. Nach ewigen Hin und Her ist man dann irgendwann drauf gekommen, dass es durch die Antibabypille kommt.
Ein Mann, der sich ziemlich gut mit Verhütung auskennt, ist unser Experte Mertcan Uslur oder auch einfach Merci. Er ist Arzt in der Gynäkologie und auch als Gynäkologe auf Social Media unterwegs. Ich wollte von ihm wissen, wie gefährlich die Nebenwirkungen der Pille wirklich sind.
Ich habe auch auf Social Media schon mehrmals betont, dass die Pille ein Medikament ist, was wie andere Medikamente auch Nebenwirkungen hat. Sehr, sehr viel Bashing erlebt, einfach weil Leute sagen, man kann doch nicht von einem Verhütungsmittel erwarten, dass es Nebenwirkungen wie andere Medikamente hat. Und auf der anderen Seite ordnen Menschen diese Nebenwirkungen als extrem, extrem stark ein. Es gibt Risiken, wie zum Beispiel das Thromboserisiko und das Depressionsrisiko, der Verlust von sexueller Lust, die real sind und die auch nicht runtergespielt werden sollten. Aber per se die Pille als gefährliches Präparat einzustufen, finde ich falsch.
Aber man sollte sich eben bewusst sein, dass sie Nebenwirkungen haben kann. Die stehen immer im Beipackzettel und der ist, wenn man ihn ausklappt, ungefähr so groß wie der Esstisch in meiner Wohnung. Keine Sorge, ich lese euch daraus jetzt nicht alles vor. Wenn euch das im Detail interessiert, findet ihr die Beipackzettel im Internet. Über eine Nebenwirkung, die in diesem Beipackzettel steht, rede ich jetzt aber nochmal ausführlicher. Die Thrombosegefahr. Bei einer Thrombose bildet sich ein Blutgerinnsel, das wiederum den Blutfluss verhindert. Das kann dann lebensgefährlich sein und zum Beispiel Schlaganfälle und Herzinfarkte auslösen. Ich will euch damit keine Angst machen. Aber ihr solltet eben trotzdem darüber Bescheid wissen. Es gibt nämlich Faktoren, die das Thromboserisiko erhöhen. Rauchen oder extremes Übergewicht. Oder wenn bei euch in der Familie schon Thrombosefälle bekannt sind. Wer dann noch gleichzeitig die Pille nimmt, bei dem steigt das Risiko für eine Thrombose an. Was viele aber nicht wissen: Auch wenn ihr die Pille nicht nehmt, gibt es Situationen, in denen das Thromboserisiko deutlich erhöht ist. Zum Beispiel in der Schwangerschaft und in den Wochen nach der Geburt. Ob es bei euch Risikofaktoren für die Einnahme der Pille gibt, solltet ihr also auf jeden Fall abklären, wenn ihr die Pille nehmt oder nehmen wollt. Und auch falls ihr andere starke Nebenwirkungen bekommt, wie zum Beispiel Stimmungsschwankungen oder Depressionen, ist es vielleicht besser, wenn ihr die Pille absetzt. Sprecht darüber mit der Gynäkologin oder dem Gynäkologen eures Vertrauens. Es gibt nämlich Alternativen. Ich habe meine Pille nach 3 Jahren abgesetzt. Eigentlich habe ich sie ganz gut vertragen. Aber mich hat gestört, dass ich jeden Tag an was denken musste. Und ganz ehrlich, manchmal hatte ich auch Angst, mal etwas nicht genau richtig zu machen. Was aber auch eine Rolle gespielt hat, waren die Nebenwirkungen. Die waren bei mir zum Glück nicht so dramatisch, ich hatte nur einfach irgendwann das Gefühl, dass ich emotional total abstumpfe. Die häufigsten Nebenwirkungen sind zum Beispiel Kopfschmerzen, Brustschmerzen und depressive Verstimmungen. Aber es gibt auch genug Frauen, die gar keine Nebenwirkungen haben oder sogar im Gegenteil, denen die Pille richtig geholfen hat. 2 Mädels haben mir zum Beispiel das hier erzählt.
Also ich nehme die Pille schon seit fast 8 Jahren und ich habe eigentlich keine Veränderung festgestellt. Also natürlich nehme ich die schon sehr, sehr lange. Aber so diese typischen Beschwerden wie Gewichtszunahme, Stimmungsveränderungen und so, die treffen auf mich eigentlich nicht zu.
Ich nehme die Pille jetzt schon seit über 4 Jahren und kann sagen, es ist eigentlich alles beim Gleichen geblieben. Nur, dass der Schutz dazugekommen ist, der wiederum auch positiv ist. Es läuft alles sehr gut und dazu sollte man auch keinen animieren, die dann zu nehmen, weil es bei mir positiv läuft, weil es ist ja bei jedem Menschen auch anders.
An der Stelle ist es, finde ich, nochmal wichtig zu sagen, dass Nebenwirkungen immer individuell sind. Nur weil eine Verhütungsmethode für mich oder jemand anderen funktioniert hat, heißt es nicht, dass sie für euch auch funktioniert. Und andersrum. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von Endometriose gehört habt. Endometriose ist eine gutartige, aber chronisch verlaufende Erkrankung. Bei Endometriose wächst Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, außerhalb der Gebärmutter. Dieses Gewebe siedelt sich zum Beispiel an den Eierstöcken, im Bauch- und Beckenraum, am Darm oder Bauchfell an. Symptome können sowas sein wie krampfartige Schmerzen und Erbrechen. Typisch sind starke Regelschmerzen, aber Schmerzen können auch außerhalb der Periode und im ganzen Körper auftreten. Ich habe das zum Glück nicht, aber man schätzt, dass etwa 1 von 10 Frauen im gebärfähigen Alter davon betroffen ist. Und denen kann die Pille helfen. Merci hat uns erzählt, dass die Pille die typischen Symptome der Endometriose sehr gut lindern kann, da sie die Monatsblutung reduziert oder verhindert.
Heißt, das verschreiben wir im Krankenhaus sehr, sehr gerne bei Menschen, die extrem starke endometriose-typische Menstruationsschmerzen haben.
Die Pille sorgt dafür, dass sich die Gebärmutterschleimhaut nicht mehr mit dem Zyklus auf- und wieder abbaut. Dadurch werden auch die Endometrioseherde kleiner und die Beschwerden nehmen ab. Ich glaube, wir sind hier an einer guten Stelle, um mal zu klären, wie der weibliche Zyklus abläuft. Klingt vielleicht etwas langweilig, aber ich verspreche, es hilft zu verstehen, wie Verhütung funktioniert. Jeden Monat reift 1 Eizelle im Eierstock heran. Die könnte dann befruchtet werden, wenn sie ein Spermium im Eileiter trifft. Während sie heranreift, bereitet sich die Gebärmutterschleimhaut darauf vor, dass sich die befruchtete Eizelle einnisten kann und wird mehr durchblutet und auch etwas dicker. In der Mitte vom Zyklus ist dann der Eisprung. Unter dem Zyklus versteht man die Zeit von einer Periodenblutung bis zur nächsten. Das sind ungefähr 4 Wochen, wobei man immer ab dem 1. Tag der Blutung rechnet. Der Eisprung ist der Zeitpunkt im Zyklus der Frau, an dem sie schwanger werden kann. Meistens wird die Eizelle aber nicht befruchtet und deswegen wird sie und das vorbereitete Gebärmutterschleimhautgewebe abgestoßen. Dann kommt die Periode. So ein Zyklus kann bei jedem Menschen unterschiedlich lang sein. Meistens ist die Länge irgendwo zwischen 25 und 35 Tagen. Wenn man jetzt aber die Pille oder ein anderes hormonelles Verhütungsmittel nimmt, dann ändert sich das. Merci hat mir erklärt, was genau die Pille da mit dem Körper und mit dem Zyklus macht.
Die klassische Verhütungspille funktioniert so, dass künstlich hergestellte Hormone, das sind Östrogene und Gestagene, substituiert werden, damit der Körper ein Signal bekommt, ich produziere die jetzt nicht von selber. Dadurch wird die Entwicklung des Eis, also der Eizelle und die Reifung davon, sowie der Eisprung verhindert. Außerdem verändert sich einiges in der Gebärmutter, zum Beispiel, dass die Schleimhaut sich weniger aufbaut und dass der Schleimfilm in der Gebärmutter, am Gebärmuttermund, am der Cervix, ein bisschen zäher wird und verhindern soll, dass Spermien dort so ganz easy durchkommen.
Das heißt natürlich auch, dass man, wenn man die Pille nimmt, keine echte Periode mehr bekommt. Vielleicht habt ihr euch auch gefragt, ob das nicht irgendwie ungesund ist, wenn man so in den Körper eingreift.
Rein aus anatomischer und physiologischer Sicht, also so wie der Körper normal funktionieren soll, hat die Menstruation nur den Sinn, auf eine Schwangerschaft vorzubereiten. Es ist überhaupt nicht mit gesundheitlichen Schäden verbunden, wenn man durch eine externe Hormonzufuhr keine Periode mehr hat. Also wenn man durch die Durchnahme von einer Pille überhaupt nicht mehr menstruiert, ist das kein Gesundheitsrisiko.
Das ist dann einfach nur das Anzeichen, dass man momentan nicht schwanger wird. Falls ihr euch übrigens gedacht habt, hä, ich nehme doch die Pille und habe noch einmal im Monat meine Tage, während ich diese eine Woche Pause mache. Das ist eine Art Fake-Periode. Die kommt, weil eurem Körper dann die Hormone der Pille fehlen. Aber der Verhütungsschutz ist auch in der Einnahmepause komplett da, wenn ihr die Pille in den 3 Wochen vorher korrekt eingenommen habt. Es gibt aber auch Pillenvarianten, die man komplett durchnimmt. Und damit sind wir nochmal an einem anderen Punkt. Es gibt gar nicht die eine Pille, sondern verschiedene Varianten und die schauen wir uns jetzt genauer an. Fangen wir mit der, sagen wir mal, normalen klassischen Verhütungspille an.
Darunter versteht man eine kombinierte Verhütungspille, die sowohl Östrogene als auch Gestagene beinhaltet und dafür sorgen soll, einen Verhütungsschutz darzustellen.
Das sind heute meistens sogenannte Mikropillen.
Das Mikro steht eigentlich nur dafür, dass der Anteil an diesen Hormonen niedriger ist, vor allem der Östrogenanteil, dass dieser einfach gesenkt ist und im Verhältnis zum Gestagen deutlich runtergeht. Im Vergleich dazu gibt es Minipillen, das sind reine Gestagenpillen. Heißt, da ist überhaupt kein Östrogenanteil mehr drin und die sind nicht ganz so sicher wie zum Beispiel die klassische oder die Mikropille.
Die Minipille wird deshalb heutzutage kaum noch verschrieben. Um sich zu orientieren, wie sicher eine Verhütungsmethode ist, gibt es den sogenannten Pearl-Index. Merci und ich beziehen uns da immer auf die Angaben vom Verband Pro Familia.
Bei der Pille sieht es so aus, dass sie eine sehr, sehr hohe Sicherheit hat, was das Verhütungspotenzial angeht. Wir sprechen dort von einem Pearl-Index zwischen 0,1 und 0,9. Heißt, wenn 1000 Frauen ein Jahr lang mit der Pille verhüten, wäre eine schwanger danach bis 9.
Dieser Pearl-Index von 0,1 bis 0,9 bezieht sich auf die Kombipille. Die enthält Gestagene und Östrogene. Diese Pillen muss man nicht immer exakt zur gleichen Uhrzeit nehmen. Man hat 12 Stunden Spielraum für die Einnahme. Das heißt, wenn man die Pille zum Beispiel an einem Tag um 7 Uhr morgens nimmt, dann könnte man die Pille am nächsten Tag noch bis um 7 Uhr abends nehmen. Wichtig ist, dass dieses 12 Stunden Zeitfenster nicht überschritten wird. Viele Frauenärzte und Frauenärztinnen empfehlen ihren Patientinnen, sich eine Tageszeit für die Einnahme zu suchen, die es leicht macht, daran zu denken, die zum Beispiel mit Routinen verknüpft ist. Für manche kann das am Morgen beim Zähneputzen sein. Andere legen sie sich auf den Nachttisch und nehmen die Pille, wenn sie abends das Licht ausmachen. Ich habe da sofort den Sound von den Pillenweckern meiner Freundinnen im Kopf. Die klingeln immer um Punkt 9 Uhr abends. Irgendwie ist es so die beliebteste Zeit. Jede Pille hat ein sogenanntes Einnahmefenster. Checkt am besten euren Beipackzettel, wenn ihr wissen wollt, wie das bei eurer Pille ist. Es gibt auch einen Schnelltest Pille vergessen, den wir in den Shownotes verlinkt haben. Der ist echt praktisch, wenn ihr euch unsicher seid. Und natürlich kann euch bei Fragen euer Arzt oder eure Ärztin helfen. Und wenn wir gerade schon über vergessene Pillen und Verhütungen, bei der was schiefgelaufen ist, sprechen, ist das vielleicht ein guter Moment, um auch die Pille danach zu erwähnen. Wenn ihr ungeschützten Sex hattet oder ihr befürchtet, dass bei der Verhütung was schiefgelaufen ist, kann die eine Option sein. Ihr bekommt sie auch ohne Rezept in der Apotheke. Das kann hilfreich sein, weil man sie relativ zeitnah nach dem Sex nehmen sollte. Die Pille danach kann den Eisprung verzögern oder verhindern. Wenn sich eine befruchtete Eizelle aber schon in der Gebärmutter eingenistet hat, wirkt die Pille danach nicht mehr. Sie kann also keine Schwangerschaft abbrechen. Noch mehr Infos zur Pille danach findet ihr in den Shownotes. Weil es ja so viele verschiedene Pillen gibt, wollte ich von Merci wissen, wie man da die passende für sich findet.
Die richtige Pille ist immer die, die auf den Lifestyle und auf die, die Verhütungswünsche aktuell passend ist. Und da sollte man sich im Idealfall in der gynäkologischen Praxis gut beraten lassen und eine Shared Decision quasi haben, dass man sagt, auf die Empfehlung, die mir der oder die Ärztin gegeben hat, gehe ich mit meinen Wünschen ein und wir finden eine perfekte Lösung, die zu mir passt. Es gibt leider natürlich auch viele, die sich dort nicht gehört fühlen und die sich missinformiert fühlen. Das ist aber etwas, was leider gehäuft aktuell vorkommt oder auch in den letzten Jahrzehnten vorgekommen ist, was wir versuchen hoffentlich zu ändern.
Genauso geht's mir ja auch. Ich hatte damals mit 16 gar keinen Plan, warum ich ausgerechnet diese eine Pille verschrieben bekommen habe. Im Gespräch mit meiner Gynäkologin damals ging's gar nicht um meine Wünsche. Was echt schade ist, weil der Gynäkologe oder die Gynäkologin ja meistens so die erste Anlaufstelle ist. Damit es euch da nicht so ergeht wie mir, erklärt Merci, wie ein Gespräch ablaufen sollte.
Erstmal mit Offenheit da reingehen. Es ist super wichtig, dass man über alles offen kommunizieren kann und sich wohlfühlen sollte. Denn ich finde, Verhütung und Kinderwunsch sind Themen, die extrem individuell, aber auch sehr vulnerabel sind. Und wenn man sich dort in der Praxis dann nicht wohlfühlt, dann ist das keine Grundlage, um über diese Themen ordentlich reden zu können. Hat man es geschafft, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen mit den Personen, die dann diese Beratung aufstellen, ist es super wichtig, einfach das zu thematisieren, was einem wichtig ist. Heißt, geht es vorrangig darum, eine Verhütung, also die sicherste Verhütung quasi statistisch gesehen zu erlangen? Geht es darum, eine bestimmte Krankheit einzudämmen, oder geht es darum, verschiedene Vorteile pro und contra zu kombinieren? Und wenn man da nicht offen und ehrlich und mit offenen Karten spielt, kann man im Zweifel auch an das in Anführungsstrichen falsche Verhütungsmittel kommen.
Manchmal muss man auch verschiedene Pillen ausprobieren, bis man die für sich passende gefunden hat. Jeder Mensch ist da eben anders. Wenn also zum Beispiel eine Freundin von euch mit einer Pille nicht zurechtkommt, muss das nicht automatisch heißen, dass diese Pille auch für euch nichts ist. Es gibt auch ein paar Dinge, die man vorher abchecken kann. Eine Freundin von mir kann zum Beispiel keine Pille nehmen, die Östrogene enthält. Falls man sowas weiß, am besten direkt ansprechen. Das, was Merci erklärt hat, ist der Idealfall, wie so eine Verhütungsberatung ablaufen soll. Aber er hat auch offen darüber geredet, warum das häufig nicht so ist.
Man muss aber sagen, dass im gesamten Gesundheitssystem einfach die Zeit fehlt und die Compassion fehlt, den Leuten ordentlich zuzuhören. Und da ist für mich der Knackpunkt auch, wieso vor allem die hormonelle Verhütung so einen schlechten Ruf bekommen hat und man sich quasi zugeschüttet fühlt mit Missinformationen und nicht ordentlich zugehört fühlt. Ich habe große Hoffnungen an die neue Generation von ÄrztInnen, dass man einen inklusiveren Blick darauf hat, welche Personen welche Verhütungsmethoden brauchen und wollen, und dass man nicht von oben herab als Götter und Göttinnen in Weiß die Entscheidungsfindung alleine trifft.
Ich glaube, wenn meine Gynäkologin damals mehr Zeit für mich gehabt hätte, dann hätte ich auch viel weniger Unsicherheit mit der Pille gehabt. Eine andere Sache, die ich mich zum Beratungsgespräch schon länger gefragt habe, ist, warum Freundinnen von mir die Pille schon mit 13 oder 14 verschrieben bekommen haben, obwohl Sex für sie da überhaupt noch kein Thema war.
Ich frage mich auch, warum der Anteil so super hoch ist. Ich kann mir nur vorstellen, dass viele, vor allem ältere Kollegen und Kolleginnen, das aus Gewohnheit und Faulheit machen. Weil es ein Verhütungsmittel ist, was erst vor kurzem so stark hinterfragt wurde und bis dato eine sehr, sehr gute Option war und immer noch ist und einfach hingenommen wurde. Heißt, für pubertierende Mädchen, die die verschrieben bekommen haben, war es eine Option und war es quasi die diktierte Option des Arztes, der Ärztin, wo man sagt, okay, das ist anscheinend das, was mir gut tut und das ist anscheinend das, was ich als Verhütungsmittel brauche. Ich habe, oder die meisten haben wenig bis gar keine Aufklärung bekommen, was es heißt, die Pille zu bekommen, was Nebenwirkungen sein können, ob es Vorteile pro und contra gibt und was für Alternativen es gibt. Und das finde ich nicht nur gefährlich, sondern das raubt auch ganz vielen Menschen die Selbstbestimmung über ihre Verhütung.
Das gilt natürlich nicht für alle Gynäkologen und Gynäkologinnen. Es gibt auch einige, die sich viel Zeit nehmen oder sogar extra Sprechstunden für die Verhütungsberatung anbieten. Aber Selbstbestimmung ist noch ein wichtiges Stichwort. Ich weiß noch, als ich 14 oder 15 war, da haben viele Mädels die Pille genommen, weil sie von außen beeinflusst wurden. Also sei es die Mutter, die gesagt hat, man darf nicht mehr zum Freund, wenn man die Pille nicht nimmt, oder der Freund, der irgendwie darauf gepocht hat, dass sie sich die Pille verschreiben lassen soll. Dazu will ich nur kurz sagen, niemand kann dich dazu zwingen, ein Medikament wie die Pille zu nehmen. Das ist dein Körper, auch wenn du noch minderjährig bist und deine Eltern das Sagen haben. Du kannst dich auch deinem Gynäkologen oder deiner Gynäkologin anvertrauen. Die haben Schweigepflicht. Du brauchst also keine Angst haben, dass sie irgendwelche Infos weitergeben. Merci hatte ja auch angesprochen, dass sich viele Arztpraxen nicht genug Zeit nehmen für Beratungsgespräche. Und da wollte ich natürlich wissen, woran das liegt. Laut Merci auch an der schlechten Bezahlung.
Ich habe da zwei Abrechnungsziffern mal mitgebracht, weil ich das Ganze auch sehr interessant fand.
Diese Abrechnungsziffern muss ein niedergelassener Frauenarzt oder eine Frauenärztin benutzen, um ein Honorar für die Behandlung von der Kassenärztlichen Vereinigung zu bekommen.
Es gibt, und ich zitiere, Beratung einschließlich Untersuchung im Rahmen der Empfängnisregelung. Heißt, man spricht darüber und untersucht und dann kriegt man 13,49 Euro, egal wie viel Zeit man sich nimmt. Wenn man nur redet und keine Untersuchung macht, kriegt man 8,47 Euro. Weiß ich nicht, ob das das Ganze aufwiegen kann.
Noch ein wichtiger Grund ist der Zeitdruck, unter dem niedergelassene Ärzte und Ärztinnen stehen. Um Praxen so zu betreiben, dass sie auch wirtschaftlich sind, müssen möglichst viele Patientinnen in kurzer Zeit behandelt werden. Es liegt also am Zeitmangel und auch am Geld. Daran können wir hier leider nichts ändern. Umso wichtiger ist es, dass man vorbereitet ins Gespräch mit dem Arzt oder der Ärztin geht, um die richtigen Fragen zu stellen. Auch dafür machen wir diesen Podcast. Und wenn ihr nach einer inklusiven und intersektionalen Beratung sucht, haben wir einen Tipp. Und zwar die Plattform QueerMed. Die haben ein Verzeichnis von sensibilisierten Arzt- und Therapiepraxen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und auch beim Verband Pro Familia kann man zur Verhütungsberatung gehen. Die haben häufig ein bisschen mehr Zeit. Zur Pille gibt es echt viele Meinungen. Das Problem ist bloß, dass man nicht immer sofort erkennen kann, was stimmt und was nicht. Die bekanntesten Behauptungen überprüfen wir im Mythencheck mit Merci und schauen uns an, Mythos oder Wahrheit. Die erste Behauptung: Die Pille könnte wegen ihrer Nebenwirkungen sogar verboten werden.
Interessant. Ich höre oft das Narrativ, dass die Pille, so wie sie gerade auf dem Markt ist, nicht mehr zugelassen werden würde, wenn man sie jetzt vorschlagen würde. Glaube ich nicht, weil das ein Präparat ist, das sehr, sehr gut erforscht ist, das sehr, sehr gut getestet ist und an Millionen von Menschen ja überprüft wurde. Und kein Medikament der Welt schafft es, auf dem Markt zu bleiben, wenn es ein so großes Lebensrisiko und Gesundheitsrisiko hätte, dass man es jetzt vom Markt nehmen müsste. Von daher glaube ich nicht, dass in absehbarer Zeit die Pille abgeschafft wird.
Also Leute, keine Panik, das stimmt nicht. Die Pille ist sehr gut erforscht und getestet worden. Wie Nebenwirkungen auftreten können, ist super individuell. Vergesst das nicht. Es gibt ja auch Personen, die gar keine oder sehr positive Nebenwirkungen durch die Pille hatten. Die zweite Behauptung hat man sich bei uns in der Schule auch immer schon erzählt. Und zwar, die Pille sorgt für große Brüste und reine Haut.
Es gibt so viele verschiedene Pillenpräparate und wenn es so wäre, dass die Pille per se und dass alle Pillen größere Brüste und reine Haut macht, ich glaube, dann würde die noch mehr verschrieben werden. Also so pauschalisieren würde ich das niemals.
Für Mädchen, die an einer starken Akne leiden, die auch Narben hinterlässt, kann es auf jeden Fall Sinn machen, mit einem Hautarzt oder einer Hautärztin zu besprechen, ob die Pille da helfen könnte. Also auch hier lernen wir, lieber nicht verallgemeinern. Die letzte Behauptung, die wir im Mythencheck aufklären: Man sollte die Pille nicht zu viele Jahre am Stück nehmen.
Man darf sie für ewig nehmen. Also es macht keinen Sinn, die für immer zu nehmen, weil irgendwann braucht man diese Verhütung nicht mehr. Aber es macht rein aus Fertilitätssinn, also aus Fruchtbarkeitssicht, macht es keinen Unterschied, ob man die jetzt ein Jahr oder 20 Jahre genommen hat. Forschungsergebnisse zeigen, dass eine Einnahme der Pille nach Absetzen, auch nach jahrelanger Einnahme, nicht zu einer signifikanten Senkung der Fruchtbarkeit führt.
Ihr habt Merti gehört. Es gibt keinen Grund, die Pille abzusetzen, nur weil ihr sie schon lang nehmt. In dieser Folge also drei Mythen und keine Wahrheit. Wir in Deutschland sind zum Glück so privilegiert, dass wir uns kritisch mit der Pille auseinandersetzen können. Aber das ist nicht überall so. Ein Bericht der UNO hat in 57 Ländern untersucht, ob Frauen selbstständig entscheiden können, mit wem sie Sex haben oder ob sie Verhütungsmittel benutzen wollen. Das Ergebnis? Mehr als die Hälfte kann das nicht. Wenn man sich die Geschichte der Pille anschaut, dann erfährt man auch, dass die moderne Gynäkologie ihre Wurzeln in der amerikanischen Sklaverei hat. Wenn euch das Thema Rassismus und Verhütung interessiert, wir haben euch in den Shownotes ein paar Sachen dazu verlinkt. Ich hoffe, dass ihr euch jetzt besser über die Pille informiert fühlt und wisst, worauf es beim Beratungsgespräch mit der Gynäkologin oder dem Gynäkologen ankommt. Und vielleicht haben ja auch ein paar Jungs und Männer zugehört, denn für die sollte das ja genauso wichtig sein. Auch dazu haben wir Freunde von uns befragt.
Also aus meiner Sicht setzen sich Männer oft zu wenig mit dem Thema auseinander und aus meiner Sicht liegt die Verantwortung in vielen Beziehungen da auch aus traditionellen Gründen bei der Frau. Na, die Frau kriegt das Kind, die Frau geht zum Frauenarzt, also soll sie sich auch mit dem Thema der Verhütung auseinandersetzen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Narrativ, was in vielen Beziehungen immer noch vorhanden ist.
Ich finde, dass Aufklärung doch deutlich mehr da sein sollte und auch gegenüber Männern. Also klar, ich selber komme nicht in die Situation, ich lebe in einer homosexuellen Beziehung, aber bei mir kommt es ja dann doch oft mit, dass viele Männer, dass die es eigentlich als selbstverständlich nehmen, dass die Frau die Antibabypille nimmt, damit sie sich um nichts kümmern müssen. Das finde ich halt auch ein bisschen schwierig, weil Sexualität und bei vielen die mit eingehende Verhütung sollte von beiden Parteien ernst genommen werden.
Falls euch das Thema Verhütung für Männer interessiert und ihr Folge 1 von Fucking Safe noch nicht kennt, dann hört da mal rein. Bei der Pille ist ja immer das Ding, dass man sie regelmäßig nehmen muss. Und ich kann voll verstehen, dass das manchmal stressig sein kann. Aber es gibt auch noch andere hormonelle Verhütungsmittel, an die man nicht täglich denken muss und die zum Teil jahrelang wirken. Über die spreche ich in Folge 3. Und ich verrate euch, welches aktuell das sicherste Verhütungsmittel ist. Also hört gern rein. Fucking Safe, ein Podcast produziert von Das Ding vom SWR. Das war Folge 2, die Pille. Kann man die überhaupt noch nehmen? Host bin ich, Katja Gerland. Skript geschrieben von Caroline Kipper. Redaktion: Joschka Moravec, Wiener Nguyen und Carina Stark. Produktionsleitung: Katrin Tiefenthaler. Produktionsassistentinnen: Nina Kutika und Surya Maric. Sounddesign: Max Dingeldein, Benjamin Hien und Uschi Sun. Technik und Schnitt: Uschi Sun. Grafik: Anna Glimm. Fact-Checking: Dr. Stefanie Eder, Eva Matzel, Wenzel Steining und Tina Steinmüller. Und wenn ihr Lust auf mehr gute Podcasts habt, dann haben wir noch einen Tipp für euch. Der Bayern 3 Podcast Freundschaft Plus. Die beiden Hosts Corinna und Christine sind seit fast 20 Jahren beste Freundinnen und reden in ihrem Podcast offen und ehrlich über Liebe, über Sex und über Beziehungen aller Art. Es geht um den weiblichen Orgasmus, aber auch um Themen wie Bindungsangst, Entscheidungsfindung und vieles mehr. Freundschaft Plus findet ihr natürlich auch in der ARD Audiothek, auf bayern3.de und überall, wo es Podcasts gibt. Neue Folgen kommen immer mittwochs.